Menschen starben und alle Friedensbemühungen erstmal im Sande verlaufen. All das sorgt nun für ein Umdenken bei der neuen deutschen Regierung und einen Kurswechsel. Werner Schoninger mit den Nachrichten.
Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometer habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze und dabei werde man das Land nicht allein lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgerufen. Die Luftwaffe warnte auf Telegram vor Angriffen etwa in den Regionen Sumy, Kharkiv, Dniepropetrovsk, Mykolaiv und über dem Schwarzen Meer in Richtung der Hafenstadt Odessa. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte in seiner abendlichen Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Selenskyj kommt nach übereinstimmenden Medienberichten morgen nach Berlin. Hier will er neben Bundeskanzler Merz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Festgenommen wurde ein 53-jähriger Brite. Er war am Abend in eine Gruppe Fußballfans gefahren, die den Meistertitel des FC Liverpool feierten. 27 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zwei von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. Weitere 20 Menschen wurden mit leichteren Verletzungen vor Ort behandelt. Im Gazastreifen hat eine von den USA und Israel unterstützte private Hilfsorganisation damit begonnen, Lebensmittel zu verteilen. Wie die Gaza Humanitarian Foundation selbst mitteilte, hat sie Lastwagenladungen mit Lebensmitteln an Verteilstellen geliefert. Dominik Einzel.
Mit der neuen Strategie zur Verteilung von Hilfslieferungen will die israelische Regierung nach eigenen Angaben verhindern, dass die Hamas Hilfsgüter stiehlt und zu Geld macht. Die vier Stützpunkte im Süden und in der Mitte des Gazastreifens werden von amerikanischen Sicherheitsfirmen betrieben. Israel will so offenbar die Hilfsorganisationen der UN und anderer internationaler Helfer umgehen. Um an Hilfspakete zu kommen, soll je ein Vertreter jeder palästinensischen Familie alle 5 Tage zu einem der Zentren gehen. Die UN und andere Hilfsorganisationen halten dies für zu gefährlich und wenig effektiv, weil die Menschen auf dem Weg durch gefährliche Kampfgebiete müssen.
Berlin präsentiert heute zusammen mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympiabewerbung. Hauptaustragungsort der Spiele wäre das Berliner Olympiastadion. Sportarten wie Rudern, Triathlon oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saarow stattfinden. Noch steht nicht fest, für welches Jahr die Bewerbung gelten soll. Die Entscheidung über ein deutsches Bewerbungskonzept soll bis Herbst 2026 getroffen werden. Der Manager der BR Volleys, Niromant, forderte den Berliner Senat im RBB 24 Inforadio auf, mehr zu tun, um die Menschen für die Bewerbung zu gewinnen. Man müsse klar machen, dass nicht nur der Sport, sondern die gesamte Stadtgesellschaft von Olympia profitieren werde. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich von Trainer Ole Werner getrennt. Das hat der Verein am Vormittag offiziell bestätigt. Der 37-jährige Werner hatte zuvor angekündigt, dass er seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Werder Bremen hat die Saison als Tabellenachter beendet, mit einem Punkt Rückstand auf die europäischen Plätze. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute neben Sonne, vor allem Richtung Prignitz und Ruppiner Land, dichte Wolken und örtlich etwas Regen. Die Höchstwerte heute 18 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Steglitz 12 Grad und in Adlershof 14, in Potsdam 11 und in Heckelberg 15 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils auch mit Gewittern, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 10:05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Die Äußerungen von Kanzler Merz gestern Abend haben einiges Aufsehen erregt. Merz hat beim Europaforum des WDR gesagt, dass es für Waffen keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr gibt, wenn die von anderen Ländern als die an die Ukraine geliefert werden. Ursprünglich gab es diese Beschränkung, auch weil man eine Eskalation des Krieges befürchtete, wenn die Ukraine Ziele im Inneren Russlands angreift. In Deutschland war da immer zu hören, dass man zur direkten Kriegspartei würde, wenn nämlich die Angriffe nach der Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern kämen. Die haben eine Reichweite von 500 Kilometern. Was ist jetzt mit diesem Ende der Reichweitenbeschränkung auf sich hat Merz im Rahmen seines Finnlandsbesuchs heute früh bei einer Pressekonferenz erklärt.
Soweit ich es weiß, und so habe ich es gestern wiedergegeben, haben die Länder, die Reichweitenbegrenzungen auferlegt haben, diese Auflagen längst aufgegeben. Insofern habe ich gestern in Berlin etwas beschrieben, was schon seit Monaten geschieht, dass die Ukraine nämlich das Recht hat, die Waffen, die sie geliefert bekommt, auch einzusetzen, auch jenseits der eigenen Landesgrenzen einzusetzen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn wer nur einen Angriff auf dem eigenen Territorium abwehrt, kann sich nicht genug verteidigen. Verteidigen kann sich nur derjenige, der auch in die Lage versetzt wird, militärische Basen anzugreifen, die auch auf dem Territorium des Angreifers liegen. Insofern wird die Ukraine damit seit langer Zeit richtigerweise in die Lage versetzt, sich wirklich gegen die russische Aggression zu verteidigen.
Und dann ist der Kanzler gefragt worden, wie denn jetzt Deutschland und die Verbündeten der Ukraine Druck auf Russland machen wollen. Friedrich Merz hat da als erstes gesagt, dass er nicht den Eindruck hat, dass Russland den Konflikt ernsthaft lösen will.
Wenn die russische Seite noch nicht einmal bereit ist, eine Einladung des Vatikan anzunehmen oder eine Vermittlung des Vatikan anzunehmen, auch auf anderem Territorium zu einem Treffen zu kommen, dann zeigt das, dass Putin und Russland im Augenblick offensichtlich kein Interesse daran haben, zu einer Feuerpause zu kommen, zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen. Und ich weise immer wieder darauf hin, wenn man auch in die Geschichte schaut, wie gehen Kriege zu Ende? Sie gehen in der Regel zu Ende durch wirtschaftliche oder durch militärische Erschöpfung einer der beiden Seiten oder beider Seiten. Davon sind wir in diesem Krieg offensichtlich noch weit entfernt. Und deswegen rechne ich damit, dass wir uns möglicherweise auf eine längere Dauer noch einzustellen haben, was aber an unserer Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen, nichts ändert.
Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU sagt das zum Abschluss seines Finnland-Besuches heute. 8:08 haben wir es jetzt. Zu diesem anderen großen Konflikt dieser Tage in den Gazastreifen geblickt. Da kommen ja seit 2 Monaten keine oder kaum Lebensmittel zu den notleidenden Menschen. Auf internationalen Druck hat Israel jetzt zwar wieder Hilfslieferungen erlaubt, aber trotzdem hungern die Menschen. Jetzt soll eine private Stiftung die Organisation übernehmen, die sogenannte Gaza Humanitarian Foundation. Die Vereinten Nationen sagen, diese Organisation verstoße gegen humanitäres Völkerrecht. Katrin Hondl hat am Sitz der Stiftung in Genf nachgeforscht.
Place de Longemal in Genf. Beste Innenstadtlage. In der Hausnummer 1 haben sich unter anderem eine Versace-Boutique, ein Edelschokolatier und die Uhrenmanufaktur A. Lange und Söhne niedergelassen. Bis vor ein paar Tagen war hier laut Schweizer Stiftungsregister auch die Adresse der Gaza Humanitarian Foundation. Jetzt steht da ohne Domizil, Adresse gelöscht. Auch im Internet hat die Genfer Gaza-Stiftung keine Homepage. Ebenso undurchsichtig sei die Finanzierung der Organisation, sagt Julie Billot, Professorin und Expertin für humanitäre Hilfe am Genfer Graduate Institute für internationale Studien.
Les financements cette organisation sont très opaques aussi.
Angeblich soll die Bank Goldman Sachs für die Finanztransaktionen zuständig sein. Es ist wirklich eine Art Büchse der Pandora. Je weiter man nachforscht, desto mehr stellt sich die Frage, was an dieser Organisation humanitär sein soll. Über 11 Wochen lang hat Israel keine humanitären Hilfslieferungen zu den hungernden Menschen im Gazastreifen gelassen. Dass nun mit der obskuren Gaza Humanitarian Foundation angeblich eine bessere Organisation der humanitären Hilfe beginne, Das halten nicht nur die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen für ausgeschlossen. Selbst der geschäftsführende Direktor der Stiftung, der US-Militärveteran Jake Wood, ist gerade zurückgetreten und hat mitgeteilt, dass es nicht möglich sei, die geplanten Einsätze nach humanitären Grundsätzen durchzuführen. Der Hilfsplan der Gaza-Stiftung mit Verteilzentren ausschließlich im Süden des Gazastreifens diene allein dem Vorhaben der israelischen Regierung, die Menschen aus dem Norden von Gaza zu vertreiben, sagt in Genf UNICEF-Sprecher James Elder.
This is absolutely in keeping with Israel's very clearly stated plan. We want to push people to the south.
Israel hat deutlich gesagt, die Menschen in den Süden drängen zu wollen, sagt er. Die private Stiftung soll die Menschen ködern. Wer essen will, muss in den Süden kommen. Humanitäre Hilfe wird zur Waffe, um Menschen in die Falle zu locken. Menschen, die am Ende ihrer Kräfte sind und keine andere Wahl haben. Nachdem wochenlang UN-Organisationen am Helfen gehindert wurden, sei der Plan der Gaza Humanitarian Foundation, ein Frontalangriff auf das seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaute System internationaler Hilfen, sagt Julie
Biot.
Die Zukunft humanitärer Einsätze ist in Gefahr, jedenfalls so, wie wir sie bisher kannten, unparteiisch und nach den Richtlinien des humanitären Völkerrechts. Die Nichtregierungsorganisation Trial International hat bei der Schweizer Regierung Beschwerden eingereicht. Die Schweizer Behörden haben nun Ermittlungen eingeleitet. Die Genfer Gaza-Stiftung habe weder ein Bankkonto noch Mitglieder mit Wohnsitz in der Schweiz, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Man habe sie nun aufgefordert, die Situation zu klären. An welche Adresse die Aufforderung ging, hat der Sprecher nicht gesagt.
Katrin Handel war das, unsere Korrespondentin in Genf. Es soll wieder in der Tiefsee gebaggert und gebohrt werden, sagt der US-Präsident Donald Trump und hat auch dazu jüngst ein Dekret unterschrieben. Dabei ist dieser Tiefseebergbau schwer umstritten, vor allen Dingen, weil es gravierende ökologische Folgen haben könnte. Andererseits, so das Argument der Befürworter, sei die Energiewende ohne die Rohstoffe aus der Tiefsee kaum machbar. Jasmin Appelhans aus der ARD-Wissenschaftsredaktion ist diesen Argumenten nachgegangen.
Manganknollen, manchen gelten sie als Schatz aus der Tiefsee. Firmen, die Knollen abbauen möchten, argumentieren, die Rohstoffe seien für die Energiewende nötig. Wirtschaftlich aus der Tiefsee gewonnen werden könnten wohl Kupfer, Kobalt und Nickel. Mit ein wenig Aufwand auch das namensgebende Mangan. Allerdings sei gerade bei diesen vier Elementen der wirtschaftliche Bedarf bei der für die Energiewende wichtigen Batterieherstellung gar nicht so hoch, sagt Andreas Mahnhardt vom Öko-Institut.
Kobalt geht auch ohne die Lithium-Ionen-Batterien. Es geht auch ohne Nickel. Dann sind die Batterien vielleicht ein Tick weniger energiedicht. Also müssen sie vielleicht ein paar Mal öfter laden. Aber letztendlich geschieht ja unglaublich viel Innovation.
Kupfer und Mangan ließen sich auch an Land ausreichend gewinnen. Vermutlich ist das der maßgebliche Grund dafür, dass sich Autobauer wie BMW, VW, Renault und Volvo und andere große Unternehmen wie Google, Samsung, SDI und Philips schon vor Jahren selbst verpflichtet haben, zunächst keine Rohstoffe aus der Tiefsee zu nutzen. Sie werden wohl nicht unbedingt nötig sein. Große Bergbauunternehmen haben so bisher auch noch keinerlei Interesse am Abbau der Knollen angemeldet. Ihnen sei das Risiko des bisher so unbekannten Unterfangs zu groß, vermutet Mahnhardt. Zu unklar seien die Höhe der nötigen Investitionen und mögliche Gewinne. Für bisher kleine Firmen, wie die kanadische, speziell für den Tiefseebergbau gegründete The Metals Company, sei genau das aber Teil der Strategie.
Da steckt so ein klassisches Venture-Capital-Gedanken dahinter. Kann funktionieren, es muss nicht funktionieren, probieren wir es mal.
Ähnlich ordnet der Meeres- und Fischereiökonom Rashid Sumaila von der University of British Columbia in Kanada die Risikobereitschaft der Firmen ein.
The way I see it, there might be two factors.
Meiner Meinung nach könnten zwei Faktoren eine Rolle spielen. Der eine ist, es gibt diesen Wunschtraum von schnellem Reichtum. Also gehen wir da rein, die Knollen liegen da und wir schnappen sie uns einfach, sammeln sie ein. Wir haben das ja schon mal mit dem Goldrausch gesehen. Die zweite Sache, die ich befürchte, ist, dass die Firmen Regierungen mit all diesen großen Träumen locken und dann Subventionen bekommen. Sie verwenden öffentliche Gelder, finden nichts und gehen wieder.
Nicht nur kleinere Firmen, auch kleinere Staaten hoffen auf Profit. Denn diese sollen für den Abbau in internationalen Gewässern am Gewinn beteiligt werden. So der bisherige Plan der Internationalen Meeresbodenbehörde. Laut Sumailas früherer Forschung könnte diese Hoffnung aber bitter enttäuscht werden.
Wir haben festgestellt, dass wirtschaftlich gesehen die einzige Gruppe, die etwas Geld verdienen kann, die Unternehmen und die Investoren sind.
In einer neuen Studie haben Sumaila und KollegInnen nun festgestellt, als Folge der ökologischen Zerstörung am Meeresboden und in der Wassersäule könnten auch bestimmte Wirtschaftsbereiche in Küstennähe durch den Tiefseebergbau sogar in Mitleidenschaft gezogen werden.
Wenn sie die Knollen ausgraben, all die Spuren, laut Wissenschaftlern ist es wie eine Wolke, die sich sehr weit ausbreitet, sodass die Wassersäule den Lebensraum der Fische, ihr Leben und die Ökologie beeinträchtigt, was zu Nahrungsproblemen, Existenzproblemen und weniger Einkommen führt.
Food problems, livelihood problems, incomes.
Der Tiefseebergbau könnte also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch nach hinten losgehen, sagt dieser Forscher. Der Beitrag von Wissenschaftsreporterin Jasmin Appelhans.
RBB 24 Inforadio Sport.
Jetzt ist es offiziell, Werder Bremen stellt Ole Werner frei. Der Trainer hatte dem Verein gestern mitgeteilt, dass er seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag nicht verlängern wird. Nach der alten ist ja aber bekanntlich vor der neuen Saison. Und das gilt auch für den ersten FC Union Berlin. Und in die kommende Spielzeit gehen die Köpenicker mit Präsident Dirk Zingler, der ganz frisch für weitere 4 Jahre in seinem Amt als Präsident der Eisernen bestätigt wurde. Über ihn, über sportliche Ziele, über das Thema Stadionausbau hat RBB 24 Inforadio-Reporterin Stefanie Bartschik mit Dirk Zingler gesprochen.
Unioner, diese Saison, wir haben ja für euch gespielt.
Dirk Zingler liebt seinen ersten FC Union. Seit 21 Jahren ist er der Präsident des Clubs. Aber manchmal überlegt der mittlerweile 60-Jährige, ob es ihm nicht doch zu viel wird.
Die Momente gibt es, wenn ich ehrlich bin, weil es ist ja ein total intensiver Job. Es ist ja voller Emotionen auch.
Mal schießen die Glücksgefühle durch den Körper, mal ist man am Boden zerstört. Aber am Ende wärmt der Fußball ja doch immer wieder Zinglers Herz.
Union ist in der Bundesliga!
Die Union-Frauen sind ab der kommenden Saison der erste Berliner Bundesligist seit 15 Jahren. Die Männer gehen in ihre 7. Bundesligaspielzeit in Folge. Das sportliche Ziel der Herrenmannschaft aus Präsidentensicht klar.
Klassenerhalt, zu den Top 15 zu gehören. Wir haben einen guten Kader. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel machen.
Außer vorne im Sturm. Wirklich torgefährlich ist nämlich nur Flügelspieler Benedikt Hollerbach. Leihgabe André Illitsch trotz starker 7 Rückrundentreffer wohl zu teuer für eine feste Verpflichtung. Ein ablösefreier Neuzugang steht schon fest. Der Schotte Oliver Burke von Werder Bremen wechselt nach Köpenick. Ein Typ mit Tempo und Physis, passend zum intensiven Spielstil der Eisernen. Die Männer verstärken sich punktuell. Bei den Frauen dagegen steht ein Umbruch an. 11 Spielerinnen verlassen den Verein.
Wir stellen jetzt einen Kader zusammen, der wettbewerbsfähig ist, beziehungsweise sich an die Spitze der Bundesliga ranarbeiten kann. Und es macht enorm Spaß.
Mit dem Durchmarsch von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Bei Union arbeiten die Frauen seit 2023 unter Profibedingungen. In Fußball-Deutschland weiterhin eher die Ausnahme. Und sie tragen ihre Heimspiele wie die Männer im Stadion an der Alten Försterei aus.
Ich bleib dabei, dass wir Frauenfußball im großen Stadion stattfinden lassen müssen. Und es wird auch der Fall sein, wenn wir bauen.
Allerspätestens 2027 soll der Ausbau der Alten Försterei beginnen. Die Männer spielen dann, so der Plan, im Olympiastadion.
Vielleicht müssen die Frauen halt auch spielen. Ich kann es nicht sagen. Das ist natürlich dann für ein Stadion, 3 Profimannschaften, ein bisschen viel. Aber das sind all die Kompromisse, die wir jetzt suchen müssen.
Wahrscheinlicher ist aber, dass sie in eines der kleineren Berliner Stadien ausweichen, wie das Hans Zoschke in Lichtenberg. Es wird nicht langweilig für Dirk Zingler, auch nicht in seinem 22. Jahr als Präsident des ersten FC Union.
Und Sportreporterin Stefanie Bartschik hat mit ihm gesprochen.
Werbung.
Amazon bietet allen frisch gebackenen Eltern in den Logistikzentren extra Familienboni. So wie Anton, der gerade seine neugeborene Tochter im Arm hält. Ihr Glucksen ist für ihn das schönste Geräusch der Welt. Das heißt, vielleicht ist das Geräusch das schönste von allen.
Das hört sich gut an.
Was?
Ihre Ohren und Gehörgänge dürfen bleiben, wie sie sind. Oh! Weil jeder Gehörgang anders ist, passt Hörpartner Ihr Hörgerät ganz individuell an. Somit wird speziell für Sie der Tragekomfort auf höchstem Niveau ermöglicht. Denn eins ist klar, Hören kommt von Können.
Nein!
Doch!
Oh!
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Kerstin Reinsch.
Auf den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Wechsstraße und Innsbrucker Platz ist wegen Reinigungsarbeiten die rechte Spur gesperrt. Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Tresco Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagenstraße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf der A111 vor dem Dreieck Charlottenburg-Stadt einwärts, auf der Rathausstraße in Mariendorf-Stadt einwärts sowie auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße und rund um die Elsenbrücke. Mitte, der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
20 nach 10.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sandra Schwarte im Studio. Das ist ein anderer außenpolitischer Ton, den der neue Bundeskanzler anschlägt, mit doch deutlicher Kritik an Israel und deutlichem Bekenntnis zu mehr Waffen für die Ukraine. Die Vorsicht seines Vorgängers ist mit Friedrich Merz scheinbar passé. Nachrichten dazu mit Kerstin Reinsch.
Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Kein anderes Land in der EU habe eine so lange Außengrenze zu Russland wie Finnland, betonte Merz. Es seien über 1300 Kilometer. Über diese Grenze werde die Migration instrumentalisiert, auch als Teil der hybriden Kriegsführung Russlands. Das werde man nicht hinnehmen. Der Schutz der europäischen Außengrenzen, auch und gerade in Finnland, sei eine gemeinsame europäische Aufgabe, die man nicht Finnland allein überlassen werde, betonte der Bundeskanzler. Merz ist im Rahmen des nordischen Gipfels im finnischen Turku. Dort hat er auch mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson gesprochen. Russland hat in der vergangenen Nacht die Ukraine wieder massiv mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes gab es Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor Angriffen etwa in den Regionen Sumy und Kharkiv. Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt nach Medienberichten morgen nach Berlin. Geplant sind Gespräche mit Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Merz. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
Merz hatte Selenskyj zuletzt beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Albanien getroffen und war zuvor direkt nach Amtsantritt zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron, dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk und dem britischen Premier Starmer nach Kiew gereist. Damals hatte der Bundeskanzler Russlands Präsident Putin ultimativ aufgefordert, einem 30-tägigen Waffenstillstand zuzustimmen. Das Ultimatum verstrich allerdings folgenlos. Merz dürfte mit Selenskyj morgen auch deshalb über weitere Sanktionen der EU gegen Russland beraten.
Im Gazastreifen werden jetzt offenbar erste Lebensmittel durch eine von Israel und den USA unterstützte Organisation verteilt. Das hat die Gaza Humanitarian Foundation mitgeteilt. Um welche Mengen es sich handelt, blieb unklar. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen lehnen das Verteilen durch die Organisation ab, weil das für viele Menschen weite Wege bedeute und sie dabei beschossen werden könnten. Die israelische Regierung rechtfertigte den neuen Mechanismus zur Verteilung der Lebensmittel. Damit solle verhindert werden, dass die Terrororganisation Hamas von den Lieferungen profitiere. Im abgeriegelten Gazastreifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Erst vor wenigen Tagen hatte Israel eine fast dreimonatige Blockade von Hilfslieferungen gelockert. Berlin präsentiert heute zusammen mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympiabewerbung. Bei der Vorstellung der Pläne im Olympiastadion sind auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dabei. Noch steht nicht fest, für welches Jahr die Bewerbung gelten soll. In Frage kommen 2036, 2040 und 2044. Der Manager der BR Volleys, Niromant, begrüßt im RBB 24 Inforadio die Bewerbung. Zugleich forderte er den Senat auf, ein Konzept vorzulegen, um die Kritiker von Olympia zu überzeugen.
Gerade in einer so kritischen Stadt wie Berlin ist A und O, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Berliner Bevölkerung ist sportbegeistert, wird sicherlich mitmachen, aber wir müssen ihr sehr viel gute Argumente geben und klar machen, dass das, was wir da machen wollen, für die Stadtgesellschaft ist und nicht nur für den Sport.
Der Manager der BR Wallis, KW Niromand. Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich im Mai erneut leicht verbessert, sie bleibt aber insgesamt auf einem niedrigen Niveau. Das zeigen die neuen Daten des Marktforschungsinstituts GfK in Nürnberg. Demnach sind die Konjunktur- und Einkommenserwartungen zwar gestiegen, gleichzeitig sorgt aber der Zollstreit mit den USA für Verunsicherung. Es werde lieber gespart statt investiert, so die Konsumexperten. Größere Anschaffungen würden weiter gemieden. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich von Trainer Ole Werner getrennt. Das hat der Verein am Vormittag offiziell bestätigt. Der 37-jährige Werner hatte zuvor angekündigt, dass er seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Werder Bremen hat die Saison als Tabellenachter beendet mit einem Punkt Rückstand auf die europäischen Plätze. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land dichte Wolken und örtlich auch etwas Regen bei 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 15 und in Marzahn 17 Grad, in Nauen 15 und in Fürstenwalde-Spree 20 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils auch mit Gewitter bis 20 Grad. Die Zeit 10.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Die Tonlage gegen die israelische Regierung wird schärfer. Selbst die deutsche Regierung, selbst Kanzler Friedrich Merz, spart nicht mehr mit Kritik und spricht davon, dass im Gazastreifen humanitäres Völkerrecht verletzt wird. Und auch die EU positioniert sich in der Frage, wenn auch wie so oft in doch eher unterschiedlichen Richtungen. Darüber konnte ich mit unserer Korrespondentin in Brüssel, Sabrina Fritsch, sprechen, unter anderem über einen offenen Brief von über 2000 EU-Kommissionsangestellten, der gestern veröffentlicht wurde. Darin geht es darum, mehr gegen Netanyahu zu tun. Ich habe Sabrina Fritsch gefragt, was und wer dahinter steckt.
Ja, das ist eine Organisation, die nennt sich Staff for Peace, also Mitarbeiter für den Frieden, kann man sagen. Und die haben in der Tat an die EU-Kommission einen Brief geschrieben. Es geht eben um die Situation im Gazastreifen und da werfen sie einfach der EU-Kommission vor, sie würde nicht angemessen auf diese Situation reagieren. Man müsse mehr politisch, diplomatisch und wirtschaftlich den Einfluss auf Israel nutzen, denn, und der wird auch nochmal zitiert in Artikel 3 der EU-Verträge, heißt es ja, dass die EU für die Einhaltung von Menschenrechten, für Frieden und Freiheit eintreten soll und das würde eben nicht ausreichend geschehen.
Ist das ungewöhnlich?
Also es ist der vierte Brief, den diese Organisation geschrieben hat, aber es geht immer um die Situation im Nahen Osten. Also insofern kann man schon sagen, dahinter steckt eine Gruppe, die sich vor allem um die Situation der Palästinenser im Gazastreifen sorgt, schon seit mehreren Jahren. Insofern ist es schon ungewöhnlich, aber es betrifft eigentlich nur das Thema im Nahen Osten. Es ist jetzt nicht so, dass auch für andere Themen sozusagen diese Form gewählt wird. Also insofern ist es ungewöhnlich, aber es gibt es eben schon seit einigen Jahren.
Sie sagten schon, die Einhaltung von Menschenrechten, das ist ja auch in einem Abkommen niedergeschrieben, dem Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel. Brüssel schlägt ja nun vor, dass dieses Abkommen überprüft werden soll. Was bringt das?
Ja, dieses Assoziierungsabkommen gibt es seit dem Jahr 2000, also seit über 20 Jahren. Es ist sehr dick, 150 Seiten und es sind Rahmenverhandlungen, wenn man Wirtschaftshandel betreiben will. Ja, also die EU ist ja der größte Handelspartner für Israel und da ist alles Mögliche festgelegt von Zöllen, von Normen, von Sicherheit von Produkten, wie man bezahlt und so weiter. Also alles, was man braucht, wenn man Handel betreibt, ohne dass es ein Freihandelsabkommen gibt. Und in der Tat, ziemlich weit vorne in Artikel 2 heißt es eben, dass beide Partner eben sich basieren oder darauf verständigen für den Respekt für Menschenrechte und für demokratische Beziehungen. Und da sagen eben jetzt Kritiker Israels, dass eben das Israel nicht einhält, was im Gazastreifen passiert und dass man darum dieses Assoziierungsabkommen zumindest mal überprüfen muss. Und das geschieht ja jetzt auch.
Aber ausgesetzt wird es wohl nicht, sagt zumindest der deutsche Außenminister Wadephul.
Ja, also für eine Aussetzung bräuchte es Einstimmigkeit. Im Moment haben sich ja 17 europäische Länder hinter diese Forderung gestellt, zumindest es jetzt mal zu überprüfen. Und das heißt, 10 Länder sind dieser Forderung jetzt noch nicht nachgekommen, darunter auch Deutschland, aber auch Italien, Griechenland und Ungarn steht ja auch sehr fest an der Seite von Netanyahu, dem israelischen Premierminister.
Spanien dagegen nicht so sehr, hat sich da klar positioniert, fordert ein Waffenembargo gegen die israelische Regierung. Wie denkt man in der EU darüber? Wer ist dafür und wer ist dagegen?
Also die Initiative für das Assoziierungsabkommen kam von den Niederlanden, aber Spanien ist schon sehr lange sehr, sehr kritisch gegenüber Israel, hat sehr schon seit vielen Jahren immer wieder auf die Situation der Palästinenser hingewiesen. Insofern, ja, ich würde nicht mal sagen, die EU ist gespalten, die EU ist sehr zurückhaltend bei diesem Thema. Also man wirft das auch der Außenbeauftragte, der Chefdiplomatin vor, dass sie eben manches auch toleriert hat, zum Beispiel als ja Netanyahu in Ungarn war und eigentlich, es gibt ja einen internationalen Strafbefehl gegen ihn, hätte Ungarn ihn eigentlich festnehmen müssen. Das hat Ungarn nicht getan, ist dann aus diesem Gerichtsverbund ausgetreten und da sagt man zum Beispiel auch der EU, da wäre sie zu zurückhaltend gewesen, hätte das nicht klar kritisiert. Also die EU ist seit einigen Jahren bei diesem Thema, würde ich sagen, sehr vorsichtig, aber das ändert sich natürlich jetzt auch, vor allem wenn man auch sieht, welche Töne in Deutschland jetzt angeschlagen werden.
Genau, da gibt es ja schon eine Kehrtwende. Nun gibt es ja aber auch noch andere Druckmittel außer einem Waffenembargo, einem möglichen. Die EU, sagten Sie schon, ist Israels größter Handelspartner, noch vor den USA. Da bieten sich doch auch andere Druckmittel an. Wird darüber gesprochen?
Darüber wird nicht gesprochen. Also soweit, dass man jetzt zum Beispiel Sanktionen gegen Israel verhängt, soweit ist man hier in der EU nicht. Und vielleicht auch nochmal ein Satz zu dem Thema Waffenembargo. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist der wichtigste Lieferant ganz klar sind die USA. Auf Platz 2 ist es Deutschland mit 300 Millionen Dollar und dann wird es schon sehr, sehr gering. Also eigentlich die EU an sich liefert ja keine Waffen, das sind nur einzelne Mitgliedsländer und das muss man sagen, ist in der EU eigentlich nur Deutschland. Also insofern, das Waffenembargo ist, glaube ich, wäre nur ein kleines Druckmittel. Die wirtschaftlichen Beziehungen oder mögliche Sanktionen wären sicher ein größeres. Aber ja, die EU, wie ich schon sagte, ist da sehr zurückhaltend. Und wir müssen jetzt mal sehen, vielleicht ändert sich ja auch hier der Ton und es gibt dann doch auch stärkere Drohungen gegen Israel. Andererseits ist die Frage, ob die dann auch wirklich etwas bewirken.
Die Haltung der EU zur Israel-Politik erläutert von Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz. 10.32 Uhr haben wir es jetzt. Wir kommen zurück nach Deutschland. Die Beweislage ist erdrückend, sagt der Solinger Rechtsanwalt Simon Ramp. Er vertritt 8 Betroffene des Anschlags von Solingen. Am 23. August vergangenen Jahres hat ein syrischer Mann auf einem Stadtfest in Solingen 3 Menschen mit einem Messer getötet, 8 verletzt. Einen Tag später bekennt sich dann der IS zu der Attacke. Heute beginnt also der Prozess in Solingen und unser Reporter René Rabenschalk berichtet aus der Stadt.
In Solingen hat sich das Stadtleben 9 Monate nach dem Messeranschlag für die meisten Bürger wieder normalisiert. Es gibt wieder Stadtfeste und auch auf dem Fronhof, dem Tatort, haben längst wieder Cafés ihre Tische aufgestellt. Dennoch, an der kleinen Gedenkstätte vor der Stadtkirche bemerkt Pfarrerin Friederike Hörold, dass die Tat immer noch präsent ist.
Also was mich immer wieder berührt ist, dass jeden Tag dort eine Kerze steht, dass jeden Tag dort Blumen liegen. Den Menschen ist nicht egal, was dort passiert ist und die Menschen vergessen nicht, was dort passiert ist. Und sie vergessen vor allen Dingen nicht die Menschen, die dort gestorben oder verletzt worden sind.
Eines der Opfer ist Volker Eigemann. Er hat überlebt. Bis heute leidet er an Schmerzen und sein Arm ist teilweise gelähmt. An jenem 23. August des vergangenen Jahres besuchte er das 650-Jahre-Stadtfest von Solingen. Vor einer Bühne griff ihn der Täter von hinten an. Mit einem Messer schnitt er ihm ins Gesicht, Hals und Schulter. An den jetzt beginnenden Prozess hat Eigemann aber eigentlich kaum Erwartungen.
Angenommen, die würden jetzt freisprechen, dann wäre ich, glaube ich, schon geschockt. Aber ansonsten ist mir das relativ egal. Wir haben überhaupt keine persönliche Beziehung. Also ich will den jetzt nicht gut reden, überhaupt nicht, aber der wollte mir persönlich ja gar nichts. Dem war ja scheißegal, wer da stand.
75.000 Besucher erwartete die Stadt zum Jubiläumsfest. Und genauso zufällig hätte jeder dieser Besucher auch Opfer des Attentäters werden können.
Also ich glaube, es gibt viele, viele Solinger, die das viel mehr beschäftigt, weil ich habe ja dann eine Woche lang gar nichts davon mitgekriegt. Also für mich war das ja schon lange passé, der war gefangen und alles, als ich wieder angefangen habe, normal zu denken.
Viele Opfer und Hinterbliebene des Anschlags sind Nebenkläger im Prozess gegen Issa Al-Ha. Einer der Anwälte ist Athanasios Antonakis.
Jeder hat ja was anderes erlebt. Ich habe eine Mandantin, die mit dem Messer so angegriffen wurde, dass sie bis heute den Arm kaum heben kann. Wir nicht wissen, ob die Schulter letztendlich lebenlang eingeschränkt bleibt. Ein anderer Mandant hat 2 Liter Blut verloren. Ein anderer Mandant hat mit ihm gekämpft bis zum Schluss. Psychologisch sind die natürlich alle sehr, sehr stark davon mitgenommen, teilweise auch bis heute arbeitsunfähig.
Bei einer Verurteilung wäre von dem Asylbewerber wohl kein Schadenersatz zu erwarten. Trotzdem, so Antonakis, sei der Strafprozess für die Opfer ein wichtiger psychologischer Schlussstrich.
Aber dem Mandanten geht es erstmal darum, dass überhaupt ein Schuldspruch stattfindet, ja, dass der Rechtsstaat zeigt, dass er sich da wehrt und eben solche Menschen auch zur Verantwortung zieht, die solche Taten begehen.
Wann hat sich der mutmaßliche Täter radikalisiert? Warum war der Mann nicht längst abgeschoben? Vor dem Hintergrund der nach wie vor laufenden Diskussion um Migrationspolitik werden auch diese Erkenntnisse von Interesse sein. Das Urteil wird im September erwartet.
Aus Solingen war das René Rabenschalk.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Öffentliche Gelder für 5 Wirtschaftsinstitute macht die Politik locker, um sich in ökonomischen Angelegenheiten gut beraten zu lassen. Das älteste von ihnen ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und es feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag. Heute auf einem Festakt mit dem regierenden Bürgermeister. Wirtschaftsreporter Martin Küper über 100 Jahre sehr wechselvolle Geschichte.
Martin Gornick ist am längsten dabei. Seit 37 Jahren analysiert er für das DIW ökonomische Probleme. Sein Gebiet jetzt Industriepolitik. Aber seine ersten Untersuchungen stammen noch aus der Zeit vor der Wende.
Ich habe mich mit Qualifikationsveränderungen befasst. Wir wissen, 88, das war noch die Zeit, wo wir uns sehr stark auch mit Arbeitslosigkeit rumgeschlagen haben.
Relativ bald aber beschäftigte sich das Westberliner Institut mit den Wendefolgen, mit der Frage, ob und wie es mit der DDR-Wirtschaft weitergehen kann. Angesichts der Zahlen warnten die Wissenschaftler damals vor einer überstürzten Wirtschafts- und Währungsunion, so lange, bis die Politik anders entschied.
Im Nachhinein hat man natürlich auch viele Dinge nicht so gewusst und so erkannt oder auch die Wirkung von bestimmten Dingen nicht erkannt.
Die Wendezeit, nur eine von vielen Disruptionen in der 100-jährigen DIW-Geschichte. 1925 zunächst als Institut für Konjunkturforschung, IFK, gegründet, war es noch Pionierarbeit, aktuelle Daten aus Finanzwelt, Industrie und Landwirtschaft systematisch zu erfassen und der Politik zur Verfügung zu stellen. Gründer Ernst Wagemann schaffte dann aber auch den nahtlosen Übergang in die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik und lieferte zum Beispiel ein Finanzierungsmodell für die Aufrüstung der Wehrmacht. Für den jetzigen Institutschef Marcel Fratscher ein Tiefpunkt der DIW-Geschichte, den er aber gerade zum Jubiläum nicht ausblenden will.
Das wollen wir in unserem Jubiläum Revue passieren lassen und letztlich auch uns fragen, was heißt das für uns heute? Und es heißt für uns, wir als Wissenschaft haben Verantwortung.
Nach dem Krieg sicherten eine neue Leitung und der Umzug aus dem nun zu Ostberlin gehörenden Bezirk Mitte in den amerikanischen Sektor nach Dahlem die Zukunft als öffentlich finanziertes Forschungsinstitut. Geblieben sind die detaillierten Wochenberichte. Neu ist nun, dass die Ökonomen auch von den Medien immer wieder zur Lage befragt wurden, wie zum Beispiel der Leiter der zentralen Abteilung für volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Horst Seidler, 1975.
Für 1975 nehmen wir allerdings an, dass diese Abwärtsbewegung zum Schluss kommt und eine gewisse Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit eintritt.
Bald darauf wurde das DIW stärker wissenschaftlich ausgerichtet und neue Themen kamen hinzu. Das aktuelle DIW-Profil fasst Institutschef Marcel Fratscher so zusammen.
Wir arbeiten sehr stark über Ungleichheit, Verteilung, Klimaschutz, Europa, das sind die Themen, die uns besonders machen. Und wir sind sehr stolz, eine Berliner Institution zu sein. Also wir sind nah dran am Puls.
Und das will man inzwischen wieder in Regierungsnähe im Bezirk Mitte angesiedelt, möglichst auch in den nächsten Jahrzehnten noch bleiben.
Martin Küper über 100 Jahre, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Das Wetter für Brandenburg und Berlin zeigt sich heute Vormittag wieder mit einem Wechsel aus lockerer Bewölkung und manchmal auch Sonne. Die Temperaturen schon bei 17, 18 Grad angelangt, 20 Grad sogar schon in Frankfurt-Oder. Höchstwerte 22 Grad am Nachmittag, dann aber mehr Wolken und vereinzelt etwas Regen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Kerstin Reinsch.
Auf den Brandenburger Fernstraßen derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Wechsstraße und Innsbrucker Platz ist wegen Reinigungsarbeiten die rechte Spur gesperrt. Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf der Rathausstraße in Mariendorf stadteinwärts, auf der Seestraße Richtung Stadtring, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke. Mitte, der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
20 vor 11.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Donald Trump scheint die Lust verloren zu haben, für Frieden in der Ukraine zu sorgen. Der Krieg geht also schärfer weiter denn zuvor und das sorgt beim deutschen Bundeskanzler ebenfalls für ein Umdenken. Er stärkt der ukrainischen Verteidigung den Rücken. Nachrichten dazu mit Kerstin Reitsch.
Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Kein anderes Land in der EU habe eine so lange Außengrenze zu Russland, betonte Merz im finnischen Turku. Weiteres Thema beim nordischen Gipfel ist der Ukraine-Krieg. Nordeuropa-Korrespondentin Sophie Donges.
Bundeskanzler Merz glaubt nicht an eine schnelle Lösung im Ukraine-Krieg, weder in Bezug auf eine Waffenpause noch auf Friedensverhandlungen. Kanzler Merz sagte, wenn Russland nicht einmal bereit sei, Vermittlungen durch Vertreter des Vatikan anzunehmen, zeige das, dass die Regierung dort kein Interesse habe, den Krieg zu beenden. Deutschland und andere Länder müssten sich auf eine längere Unterstützung der Ukraine einstellen. Erneut betonte Merz, dass die Verteidigung der Ukraine nicht nur auf dem eigenen Territorium stattfinden könne. Auch jenseits der Landesgrenzen müsste die Ukraine militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet angreifen dürfen.
Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, hat mit Verständnis auf die Kritik von Bundeskanzler Merz am Krieg im Gazastreifen reagiert. Merz hatte gestern gesagt, wenn die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen und das humanitäre Völkerrecht verletzt werde, könne er als Kanzler nicht schweigen. Das israelische Vorgehen lasse sich auch nicht länger mit dem Kampf gegen den Hamas-Terror begründen. Prosor machte am Morgen im ZDF klar, man nehme die Kritik von Merz ernst.
Wenn man Kritik übt und Friedrich Merz diese Kritik gegenüber Israel hebt, dann hören wir sehr gut zu, weil er ein Freund ist. Aber wenn wir andere europäischen Staaten, Frankreich oder Spanien, die jetzt bereit sind, also ein palästinensischer Staat anzuerkennen, das heißt Hamas eine Belohnung zu geben nach dem Massaker, dann haben wir große Fragen.
Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor. Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Aus London, Gabi Biesinger.
Wie durch ein Wunder kam niemand zu Tode, als der Autofahrer am Rande der Meisterschaftsfeier des FC Liverpool durch eine Menschenmenge raste. 47 Personen wurden verletzt, 2 davon schwer. 27 Menschen werden noch im Krankenhaus behandelt. Schon kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool handle. Damit wollte man offenbar Spekulationen in den sozialen Medien stoppen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könne.
Berlin präsentiert heute zusammen mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympiabewerbung. Hauptaustragungsort der Spiele wäre das Berliner Olympiastadion. Sportarten wie Rudern, Triathlon oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saarow stattfinden. Noch steht nicht fest, für welches Jahr die Bewerbung gelten soll. Die Entscheidung über ein deutsches Bewerbungskonzept soll bis Herbst 2026 getroffen werden. Der Manager der BR Wallis, Niromant, fordert den Berliner Senat im RBB 24 Inforadio auf, mehr zu tun, um die Menschen für die Bewerbung zu gewinnen. Man müsse klar machen, dass nicht nur der Sport, sondern die gesamte Stadtgesellschaft von Olympia profitieren werde. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt heute eine neue Präsidentin. Marion Ackermann wird am Vormittag in das Amt eingeführt. Die 60-Jährige war bisher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Beim Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel wird ihr Vorgänger Hermann Partzinger nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt. Der Jahresetat liegt bei weit über 400 Millionen Euro mit rund 2000 Beschäftigten. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich von Trainer Ole Werner getrennt. Das hat der Verein am Vormittag offiziell bestätigt. Der 37-jährige Werner hatte vorher angekündigt, dass er seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Werder Bremen hat die Saison als Tabellenachter beendet, mit einem Punkt Rückstand auf die europäischen Plätze. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land dichte Wolken und örtlich auch etwas Regen bei 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Köpenick 15 und in Tempelhof 17 Grad, in Nauen 15 und in Fürstenwalder Spree 20 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils auch mit Gewitter, bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sandra Schwarte ist hier. Wohnraum in Berlin ist Mangelware, aber wie kommen hier die Schwächsten der Schwachen dann an eine Wohnung, an ein WG-Zimmer oder einfach von der Straße weg? Und das mitten in der City oder direkt im Kiez und nicht in den großen Heimen am Stadtrand. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin hat auf eine Tour durch die Stadt eingeladen und dabei kurze Einblicke in Einrichtungen des betreuten Wohnens gewährt für Menschen, die ohne Unterstützung wohl auf der Straße landen würden. RBB 24 Inforadio-Reporter Annette Mirsch war dabei.
Ocker braune Wohnblocks aus der Nachkriegszeit. Wir sind an der Invalidenstraße nähe Hauptbahnhof. In einem Mini-Gärtchen an der Häuserecke gibt es zur Begrüßung Kekse, Wasser und Kaffee. Zwei der Bewohner warten schon auf uns. Sie sitzen dicht beieinander auf der Gartenbank.
Ich bin Sonja Laus.
Marius Kravus-Hangiewicz. Ja, ich wohne hier seit 3 Jahren. Die lebt auch hier, wir wohnen zusammen.
Ja, wir sind ein Paar.
Dabei lächeln Sonja und Marius und schauen sich an. Beide sind Mitte 40 und in Berlin geboren. Sie werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Union-Hilfswerkes umsorgt. Hier, mitten im Kiez zu leben, bedeutet ihnen viel. Im betreuten Wohnen fühlen Sie sich gut aufgehoben.
Ich bin 14 Jahre hier. Macht viel Spaß hier. Betreuen sind voll cool. Die sind super.
Bei Ärzte begleitet oder machen auch Partys oder Silvester zusammen feiern. Und viele Hobbys haben wir, machen wir auch. Kinoaktionen, auch manchmal Zoos, Besuche, sowas.
Ist alles in Ordnung hier.
Der Träger betreibt an diesem Standort im Berliner Bezirk Mitte einen ganz besonderen Wohnverbund für Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlicher psychischer Erkrankung und oder Suchtproblematik. 7 Wohnungen hat das Union-Hilfswerk dafür von der Vonovia angemietet, verteilt auf 3 umliegende Häuser.
Ich habe ein Zimmer, wir haben eine Küche, ein Wohnzimmer, noch 2 Dusche haben wir, Terrasse haben wir und
Fernsehraum haben wir auch, Wohnzimmer.
Fernsehraum.
Eine Männer-WG, 2 Türen weiter, schauen wir uns etwas genauer an.
So, Wechsel, Schichtwechsel. Da draußen ist total schön, wo wir herkommen.
Die Wohnung im ersten Stock ist schlicht und zweckmäßig. Teils betagte Möbel und Tapeten, ein lichtdurchfluteter Gemeinschaftsraum, ein großer Balkon. Das Verständnis für Menschen mit besonderen Problemlagen sei in dem Projekt hoch, erklärt uns die Leiterin des Wohnverbundes Invalidenstraße, Sabine Panzer. Auch Menschen aus dem Maßregelvollzug mit geistiger Behinderung werden hier betreut.
Also Menschen, die zum Beispiel Straftaten verübt haben. Wir haben Leute mit Brandstiftung, wir hatten auch schon einen Mörder hier, wir hatten schwere Körperverletzung, Vergewaltigung. Also wir haben unterschiedliche Delikte, Einbruch auch. Also wir haben sehr viele Menschen hier, die Grenzen dessen, was wir als Norm kennen, überschreiten, und zwar deutlich überschreiten, und die eben dann zum Beispiel zu Gewalt greifen. zu heftiger Gewalt zum Teil auch. Also untereinander kann das vorkommen, aber auch gegenüber den Betreuungspersonen, auch gegenüber mir kann das vorkommen.
Entsprechend oft seien Polizei und Feuerwehr vor Ort. Das gehört offenbar zum Alltag und fordert Betreuer und Bewohner sowie auch die Nachbarschaft. Ziel der Betreuung sind Eingliederungshilfe und Teilhabe. Eine wichtige Aufgabe, sagt Sabine Panzer.
Bei uns wohnen viele Menschen, die wahrscheinlich auf der Straße oder sogar ohne Obdach wären. Die Menschen haben aber ein Leben, das der Normalität schon sehr gleicht.
Der Zeitplan für unsere Tour mit dem Paritätischen ist straff. Schon geht es weiter.
Dankeschön, dass wir hier sein können. Gerne.
An der Tür fällt mir beim Gehen noch ein Zettel auf. Da steht, Herr XY aus Wohnung Z darf nur in Begleitung eines Betreuers diese Wohnung betreten. Ausrufezeichen. Weil die sich nicht vertragen, das eskaliert sonst jedes Mal, erfahre ich noch kurz. Wer hier betreut wird, geht keiner normalen Erwerbstätigkeit nach, kann das auch gar nicht. Alle sind auf Sozialleistungen angewiesen. Ist das gerecht? Fragt eine Radiokollegin da draußen nach. Sollten hier in der City in diesen günstigen Wohnungen nicht Leute wohnen, die die Stadt am Laufen halten, täglich zur Arbeit gehen? Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, sieht den Konflikt deutlich, meint aber trotzdem, betreutes Wohnen in den Kiezen sei ein hohes Gut.
Das ist ja nichts, was sich gegeneinander ausschließt, sondern das sind zwei Seiten der gleichen Münze. Wir haben viele soziale Angebote, vieles betreutes Wohnen in dieser Stadt. Ich sagte das schon, es ist ein Juwel, dass es hier in Berlin das noch gibt. Für soziales Wohnen, für Menschen, die nicht ganz gesund sind, die selber alleine nicht in der Lage dazu sind, einen Mietvertrag abzuschließen. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Und das ist etwas sehr, als ein Alleinstellungsmerkmal von Berlin, dass es das noch gibt.
Dabei sei ein Problem besonders groß. Immer wieder hören wir auf der Tour vom, Zitat, verstopften Abfluss. Gemeint sind die Anschlusswohnungen, die fehlen. In allen Bereichen des betreuten Wohnens, ob nun in der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe, für Haftentlassene oder Wohnungslose. Wenn eine Person endlich fit fürs selbstständige Leben ist, findet sie nur schwer eine eigene Wohnung. Damit bleiben Plätze im betreuten Wohnen zu lange besetzt, während Leute mit Betreuungsbedarf nicht nachrücken können, erläutert Schlimper.
Diejenigen in dieser Stadt, die eben nicht viel Geld haben, diese Anzahl dieser Menschen, die wächst ja weiterhin. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie weniger wird. Und wir müssen gucken, wie wir gerade für diese Menschen auch eine Möglichkeit schaffen, innerhalb der Stadt zu leben. Wir haben die Studie gemacht. Ja, sozialer Wohnraum. Und aus diesen Studienergebnissen können wir postulieren, können wir wirklich rausschließen, der soziale Wohnraum in dieser betreuten Form ist in Not.
Soziale Träger stoßen immer öfter an ihre Grenzen. Immer mehr Konkurrenz, die viel zu geringe Neubauquote, dazu der Berliner Sparzwang und Kostendruck im sozialen Bereich. Umso glücklicher sind die, die trotzdem im betreuten Wohnen unterkommen. Berlin-Neukölln. Ein frisch sanierter Altbau in einer Seitenstraße, Vermieter ist die GEWOBAG. 2023 ist die Mithilfe GmbH als Mieterin hier eingezogen. Sie ist ein Träger der Wohnungsnotfallhilfe. Das ganze Haus steht zur Verfügung, um wohnungslose Menschen vorübergehend aufzufangen, mit 4 Familienwohnungen und 14 Einzelunterkünften. Eine davon hat seit Anfang April
Vornamen ein bisschen schwierig, geboren mit Rolf Dieter Reinhardt, Hans-Jürgen Albert Erich Kossi, Ronny Riebert, Detlef Peter, Klaus Joachim Habekuck. So steht es in meiner Geburtsurkunde.
Der 72-Jährige kam vor 15 Jahren nach Berlin. Obdachlos war er nicht, berichtet er, aber wohnungslos. Jetzt ist er sehr erleichtert, hier sein eigenes Reich zu haben. Vorher war er in der Teupe in Neukölln.
Die Teupe ist eine Erstaufnahme für Wohnungslose, Obdachlose. Und der große Unterschied ist, hier hat man seine eigene Wohnung, Briefkasten, Schlüssel und so weiter. In der Teupe eben nur ein Zimmer und Gemeinschaftstoilette, Gemeinschaftsküche.
Die Einraumwohnung ist modern und freundlich eingerichtet. Im Hof gibt's einen blühenden Gemeinschaftsgarten und im Erdgeschoss das Büro des Trägers der Mithilfe GmbH. Mit Sprechzeiten und einem festen Beratungstermin pro Woche. Ziel sei es, die Bewohner ins selbstständige Wohnen zu begleiten. Rolf Habekuck ist hochmotiviert. Er möchte nun
arbeiten einfach an der Wohnung, die mir zusagt. Sprich so irgendwas zwischen 35 und 40 Quadratmeter. die ich mir nach eigenem Gusto herrichten kann.
Eigentlich sollen die Bewohner nur 1 bis 2 Jahre bleiben. Doch gerade Familien finden nur sehr schwer eine geeignete Anschlusswohnung, berichten die Mitarbeiterinnen. Das schöne Haus, die modernisierte Altbauwohnung, der gepflegte Garten. Ein Journalist aus unserer Gruppe fragt die Betreiberinnen, ob und wie er sich für eine Wohnung hier bewerben kann. Das wäre ein Traum, sagt er und lacht.
Ich habe aber gerade nichts frei. Was zieht er hier ein?
Wir haben gerade nichts frei, gibt eine Betreuerin augenzwinkernd zurück. Wir lachen alle mit, als sei die Frage wirklich nur ein Scherz.
Auf Tour durch den sozialen Wohnraum in Berlin, rbb24-Inforadio-Reporterin Annette Mirsch war das.
rbb24-Inforadio-Kultur.
Die American Music Awards sind ein Preis, bei dem die Fans die Gewinner per Abstimmung küren. Gestern bei der Verleihung in Las Vegas war die große Abräumerin des Abends Billie Eilish. Sie hat 7 Preise gewonnen. Unser USA-Korrespondent Nils Dams hat die Show verfolgt und sich ein paar interessante Szenen rausgepickt.
Moderatorin Jennifer Lopez muss gar nicht viel sagen, um für den ersten unterhaltsamen Moment zu sorgen und entsprechende Schlagzeilen. Bei ihrem großen Opening küsst sie einen ihrer Tänzer und auch eine Tänzerin. Ja, sie ist wieder Single. Das war wohl auch ein Gruß an Ex-Mann Ben Affleck.
Live from the Fountain Blue Las Vegas.
Bei den American Music Awards stimmen die Fans ab, wer gewinnt. Dementsprechend klingen fast alle Dankesreden ähnlich.
Thank you to the fans.
This is a fan-voted award. It means so much.
Because this is the world. Largest fan-voted award show.
Das Interessante an so einer Verleihung sind nicht die Awards selbst. Von den 37 wurden nicht mal die Hälfte live im Fernsehen vergeben. Es sind die vielen kleinen Momente. SZA zum Beispiel. Sie gewinnt den Preis als beliebteste R&B-Künstlerin und hat noch eine Frage an ihre Mutter im Publikum.
Mom, do I have makeup on my teeth? Okay.
Habe ich Make-up auf meinen Zähnen? Hatte sie nicht.
Thank you to my mom and to my dad.
Oder wie Heidi Klum live im US-Fernsehen einen guten Abend wünscht.
Hallo, 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 guten Abend.
Sie habe ja mal mit Snoop Dogg einen Song gemacht. Das mache sie ja wohl zum unerwartetsten Hip-Hop-Star aus Deutschland.
Did you know I once made a track with Snoop Dogg, which officially makes me the most unexpected hip-hop artist to ever come out of Germany. That's right.
Sie hat den Award für den beliebtesten Hip-Hop-Künstler verkündet, den überraschend nicht der 10-mal nominierte Kendrick Lamar gewinnt, sondern Eminem.
Seriously, man, thank you to the fans.
Er ist aber gar nicht da und grüßt per Videobotschaft.
23 years.
Und das 23 Jahre, nachdem ich meinen ersten American Music Award gewonnen habe. Und ich bin erst 24.
And I'm 24 years old. That's crazy.
Auch die große Gewinnerin des Abends ist nicht da, Billie Eilish. Sie gewinnt 7 Awards, wird unter anderem Künstlerin des Jahres.
Billie Eilish!
Und auch sie schickt eine Botschaft.
I know you voted for this.
Danke an euch Fans, das bedeutet mir die Welt. Ich bin so froh, dass ich das machen darf mit euch zusammen. Das zeigt auch, die American Music Awards sind den Stars nicht ganz so wichtig wie zum Beispiel die Grammys. Politisch wurde es nicht. Rod Stewart hat einen Preis für sein Lebenswerk bekommen. Und der vielleicht einzige etwas emotionalere Moment des Abends gehört Janet Jackson. Sie tritt nach 7 Jahren das erste Mal wieder im Fernsehen auf. Sie gewinnt einen Sonderpreis, den Icon Award, und gibt sich ganz bescheiden.
I mean, no disrespect in any way, but
ich möchte nicht respektlos sein.
I don't consider myself an icon.
Aber ich sehe mich nicht als Ikone. Sie dankt ihrer Familie und natürlich
the Fans.
Gestern Abend wurden die American Music Awards in Las Vegas vergeben. Zum Wetter. Für Brandenburg und Berlin Sonne und Wolken heute Vormittag wieder am Himmel, dann irgendwann mehr Wolken, dann kann es auch vereinzelte Schauer geben bei ziemlich böigem Wind. Heute die Temperaturen maximal 22 Grad am Nachmittag, zur Stunde sind wir zwischen 16 und 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Kerstin Reitsch.
Vorsicht bitte auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen den Dreiecken Pankow und Barnim liegt ein Gegenstand auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Wechsstraße und Innsbrucker Platz ist wegen Reinigungsarbeiten die rechte Spur gesperrt.
Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagenstraße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf dem Spandauer Damm vor dem Stadtring stadteinwärts, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke. Mitte, der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei.
11 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Taurus liefern, Taurus nicht liefern. Was wurde darüber unter der alten Regierung debattiert? Was aus deren Sicht gegen das Liefern sprach? Mit einem Taurus-Marschflugkörper kann die Ukraine locker Russland erreichen. Und da sagt der neue Kanzler Merz nun, das ist in Ordnung. Nachrichten hat Kerstin Reinsch.
Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometern habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze und dabei werde man das Land nicht alleine lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgelöst. Die Luftwaffe warnte auf Telegram vor Angriffen etwa in den Regionen Sumy, Kharkiv, Mykolaiv und über dem Schwarzen Meer in Richtung der Hafenstadt Odessa. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte in seiner Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Morgen kommt Selenskyj übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach Berlin. Hier will er neben Bundeskanzler Merz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt heute eine neue Präsidentin. Marion Ackermann wird in diesen Minuten in das Amt eingeführt. Die 60-Jährige war bisher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Beim Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel wird ihr Vorgänger Hermann Parzinger nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt. Unter ihrem Dach arbeiten die Staatlichen Museen Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Berlin und weitere Bundesländer stellen am Nachmittag ihre Olympiabewerbung vor. Bei der Präsentation im Olympiastadion sind auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dabei. Beide Länder bewerben